Ich begrüße Sie zu Essen Talk Noir in neuer Runde. Mit mir am Mikrofon der Journalist Carsten Germes und der Kritiker Alf Meyer. Auch in seinem neuen Kriminalroman Lullaby Road erzählt James Anderson von Verbrechen mitten in der Wüste, in die der Trucker Ben Jones verwickelt wird, den wir bereits aus Desert Moon kennen. Obwohl er eigentlich nur seine Ware ausliefern will, kreuzen seinen Weg auch diesmal die schrägen Typen der Road 117, die in die Wüste gezogen sind, um vergessen zu werden. Inmitten eines harten Winters wartet an einem Truckstop ein kleiner Junge auf Jones, an dessen Jacke ein Zettel hängt. Bitte, Ben, Riesenärger, mein Sohn, nimm ihn heute, heißt Juan. Ich traue nur dir, sag keinem was. Für Jones beginnt damit ein irrer Wettlauf gegen die Zeit. Vergessene wie aktuelle Verbrechen erwarten ihn. Was mich zu der Frage bringt, bieten die Wüste und ein scharfer Winter nicht die besten Voraussetzungen für ein Noir?
Die Wüste ist ein überraschend guter Ort für ein Noir, hat mich auch überrascht. Liegt aber auch an dem Talent des Autors, diese Umgebung zu beschreiben, so dass sie lebendig wird. Und auch die Charaktere, die in dieser Wüste leben, sehr weitläufig, oft auch bedacht, ihre Distanz zu halten. Und Distanz ist in der Wüste. Und er schafft es über kleine Details, die ganze Szenerie lebendig wird. Und Wüste ist ja jetzt auch nichts richtig Anheimelndes. Das heißt, diese Weite und dann Wüste im Winter, das Dunkle, auch das Gefährliche da drin. Schon die Beschreibung, wie er mit dem Truck durch die Wüste fährt, diese 117er lang, sind so, dass man manchmal, also ich jedenfalls, das Gefühl hatte, ich sitze auf dem Beifahrersitz und fahre mit. Und das ist schon ein Talent.
Absolut. Also ich finde ihn geradezu filmisch. Und er hat ein ganz, ganz großes Verständnis von Licht. Und sowas kann nur jemand schreiben, der etwas 1000-mal gesehen hat, 10.000-mal gesehen hat. Das ist nicht so eine Recherche. Ich fahre mal in diesen Vorort von Detroit und schaue mir an, wie verrottet die Häuser sind. Und dann schreibe ich da ein bisschen so allgemein drüber. Der hat das wirklich in sich aufgesogen. Er lebt da, er muss da. Er ist da, hat da Jahrzehnte verbracht. Nur dann kann man das so als Autor, glaube ich, auch haben und wieder weitergeben. Ja? Und da hat er einfach einen wahnsinnigen Fundus an Landschaftsprall, ja, das ist auch Landschaftskrimi. Ich kenne eigentlich nur James Lee Burke, der so toll und so selbstverständlich mit Landschaft umgeht, wie der Anderson das macht.
Im Mittelpunkt stehen immer noch die Menschen dieses Krimis, die so schräg teilweise gezeichnet sind, ja, dass man das Gefühl hat, man muss in die Wüste ziehen, um verloren zu gehen. Eins der großen Themen des Noirs, das Verlorensein, ist natürlich in einer solchen Landschaft bestens aufgehoben. Im Winter sowieso.
Absolut, absolut. Die Wüste. Ja, in der Wüste wird alles deutlicher. Die Kontraste sind schärfer. Man sieht auch viel weiter. Ich war als ich zum ersten Mal in der Wüste war, das war in Arizona, Four Corners. Also es war die Gegend von Anderson. Es war meine erste richtige Wüste. Da war ich völlig verblüfft, wie weit man sehen kann. Und gleichzeitig, also das finde ich bei Anderson halt wieder, habe ich mir auch jede Figur, jeden Menschen, den ich dann getroffen habe, genauer angeschaut und die werden plastischer und der Anderson, ja, das ist ein Menschenfreund, der hat schon super tolle Figuren versammelt, die da entlang seines 117er Highways leben und die er kennt und die er trifft. Das ist absolut erstaunlich.
Ein Priester, der ein Kreuz durch die Gegend zieht. Alle sind sie irgendwie vom Schicksal gebeutelt. Und der einzige Verbindungskontakt zur Außenwelt besteht in Ben Jones, dem Trucker, der sie mit Lebensmitteln versorgt und die Post vorbeibringt. Ohne ihn und seine Wassertanks würden sie verdursten. Ja. Also Ben Jones ist da im Grunde das Bindeglied zwischen diesen Verstreuten.
Er ist nur ein einfacher LKW-Fahrer, sagt er von sich selber. Natürlich ist er viel mehr. Und er hat auch ein Herz. Er hat ein richtiges Herz. Also dieses Mal, so viel darf man sagen, geht es um Kinder. Und das Buch ist Frauen gewidmet, Kämpferinnen. Und gleichzeitig steht da vorne, sowas nimmt mich ja immer schon für ein Buch ein. Allerdings muss das Buch auch diesem Anspruch dann gerecht werden. Vorne steht ein Motto von Rilke und Andersen darf das. Der darf Rilke vor sein Buch stellen. Der darf es, finde ich.
Man merkt es ja auch, er ist, obwohl er Kriminalromane schreibt, er ist auch Lyriker. Also er hat eine ganz andere, eine ganz besondere Art zu schreiben. Natürlich ist das ein Noir, es ist ein sehr guter Noir sogar. Aber er hat eine Tonlage, wenn du ihn gerade mit Burke verglichen hast, er ist nüchterner, er ist klarer, auch prägnanter, er ist kürzer in der Form. Burke ist vielleicht barocker, wenn man diese doch wieder auf die Landschaftsbeschreibung zurückkommt. Und auch die Charaktere, die er zeichnet, das sind ja in gewisser Weise verlorene Gestalten. Jeder hat seine eigene Geschichte, die wird auch angerissen. Jeder hat seine Gründe, warum er ausgerechnet in der Wüste lebt und auch Distanz zu anderen hält. Und das ist eine Stimmung, die er wirklich gut einfängt.
Ja, jeder trägt buchstäblich sein Kreuz. Es gibt übrigens einen Western von Elmer Leonard, sehr gut verfilmt auch, mit Burt Lancaster, Valdez is Coming. Da wird Lancaster, der eine Indianerin beschützen will oder Rechte für eine Indianerin einklagt, wird von den Bösewichten zusammengeschlagen und er bekommt ein Kreuz auf den Rücken geschnallt und entkommt, flieht, wird mit diesem Kreuz in die Wüste geschickt. Und das Kreuz ist länger, als er selber ist. Das heißt, er muss sich bücken und er humpelt durch die Wüste mit diesem Kreuz. Sehr starkes Bild. Daran musste ich immer denken. Also der Anderson kennt es sicher auch. Ja? Dieser Prediger, der immer mit seinem Kreuz den Highway entlang fährt und dann niedergefahren wird. Das ist ja eins der Suspense-Elemente. Wer hat den Preacher auf die Hörner genommen wer hat ihn schwer verletzt? Das ist eine der Rätsel in diesem Buch.
Ein anderes ist Kreuz, das in dieser Geschichte zu tragen ist, ist ja die Liebe. Also wenn man Desert Moon kennt und sieht, wie da schon die große Liebe von Ben Jones stirbt, wird köstlich amüsiert sein, wenn er diese Szenen mit seiner Ex-Frau liest. Wenn sie plötzlich zu Hause bei ihm aufwartet, obwohl sie ihre Tochter vernachlässigt hat und ihm im Grunde mit ihrem neuen Lover begegnet, der ein Wahnsinnsmacho ist auf dem Papier und gleichzeitig doch auch ein guter Mensch ist, wie sich dann in dieser Szene herausstellen wird. Es ist interessant, dass in diesem Roman ja auch Ben Jones nicht so dieser typische Noir-Ermittler ist oder der Kriminelle, sondern eigentlich ist er nur einer, der helfen will.
Ein Beobachter,
ja. Ein Getriebener.
Er ist eine Mischung. Er ist eigentlich das, wenn man so will, das klassische amerikanische Bild, der Mann, der eigentlich nur ordentlich aufrecht durchs Leben kommen will, seine Arbeit ordentlich macht, in gewisser Weise auch seine Ruhe haben will, gleichzeitig aber sieht, dass die Welt nicht ganz so ist, wie sie sein könnte, nach seiner Vorstellung vielleicht auch sein sollte und sich dann auch kümmert. Es ist ja interessant, dass der Antrieb, aktiv zu werden, eigentlich immer auch aus einem Element von Fürsorge ein bisschen kommt. Das heißt, er kümmert sich um seine Nachbarin, alleinerziehende junge Mutter, er kümmert sich um Preach, um den Priester mit dem Kreuz. Er ist derjenige, der auch immer gesagt hat, du kannst das nicht so nah an dieser 117er schleppen, da passiert nochmal irgendwann was und dann passiert es eben. Das ist ja dieses eine, sozusagen, Suspense mit einem auch, wie ich finde, sehr überraschenden Aufklärung. Und da ist er, ist kein Superhero. Er ist jetzt nicht so das, was man erwartet, der da alle Probleme löst, sondern er hat genug eigene Probleme. Und er ist, ja, eigentlich streng genommen ist er ein guter Mensch, vernünftiger Mensch, der auch seine Gründe hat, warum er in dieser Wüste lebt und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und das sehr empathisch in gewisser Weise. Er hat eine Portion von Empathie, die in der Form selten bei solchen Figuren ist.
Ja, ein guter Mensch mit dunkler Vergangenheit darf man da nicht vergessen. Na, er hat ja sein Leben bewältigt. Er hat ja mal sehr, sehr stark getrunken, wollen wir mal so sagen. Und in der Szene im Krankenhaus wird ja auch deutlich, dass man ihn nicht überall als so guten Menschen einschätzt, wie er jetzt vielen Sachen, die er überwunden hat, jetzt plötzlich zu leben versucht.
Ja, nein, davon erzählt er auch, dass er jähzornig ist, dass ihn die Nebenwirkungen seines Jähzorns in allerlei Situationen gebracht haben. Es ist ja auch eine charakterliche Weiterentwicklung. Also man muss, glaube ich, an dieser Stelle sagen, das ist das zweite Buch und ich war ein bisschen, vor dem zweiten Buch habe ich immer ein bisschen Angst, ob ein Autor das Niveau des ersten hält. Das tut er und ich höre, und auch das Buch ist ja so angelegt, es könnte noch weitergehen. Der Verleger weiß das wahrscheinlich. Gibt es einen dritten Band?
Also er schreibt dran. Man darf natürlich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, Anderson war selber Verleger. Anderson war auch Lektor. Also brachte er die besten Voraussetzungen mit.
Ein gutes, ja, aber er war 60, als er seinen ersten Roman geschrieben hat oder als er, der erste Roman veröffentlicht worden ist. 60.
Also das ist interessant, dass er tatsächlich seinen Erstling mit 60 geschrieben hat, Erfahrungen hat aus dem Verlagsgeschäft, viel gelesen offensichtlich auch hat, vielleicht vorher auch schon geschrieben. Aber das ist sein zweites Buch. Sein erstes Buch ist als Erstling, hat eine Reife, die mich überrascht hat. Also vielleicht ist jemand, der mit 60 anfängt, aber so eine Vita hat dann einfach auch, das ist rund.
Ja.
Und das zweite ist in der Tat, ich war auch ein bisschen nach der Serie, Teil 2, mal sehen. Das erste ist, man kann das zweite Buch verstehen, ohne dass man das erste gelesen hat. Den einen oder anderen Rückbezug, aber es steht auch für sich. Und er hat es wirklich geschafft, wenn man das erste kennt, eine weitere Stufe, eine Stufe höher zu kommen. Mir hat es besser gefallen noch als das erste sogar.
Dem kann ich absolut zustimmen, ja. Ja, ja. Es ist ein lebenskluges Buch, was den Menschen, den Figuren sehr nahe kommt, was eine große Menschlichkeit hat und aber auch so eine Lakonie. Also das ist kein Besserungsroman. Die Leute bleiben schon.
Einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch, der lautet nämlich, was dich nicht umbringt, macht dich nicht stärker oder sogar weiser. Es wartet geduldig auf die zweite Chance.
was eine Lebensweisheit ausdrückt, die alle Figuren fast in ihrem Leben erlebt haben. Die haben Gründe auch, warum sie so sind, wie sie sind. Und in der Tat,
in der Wüste sind.
Er schafft Charaktere, ohne dass er irgendwie pathetisch wird. Also es gibt Mitgefühl, es gibt Empathie, ohne dass es auch nur ansatzweise in Kitsch abgleitet, sondern die Härte, gerade die Härte in dieser Region, schimmert immer wieder durch, auch im Verhalten. Es gibt ja durchaus Gewaltszenen, die es in sich haben. Es ist ja nicht so, dass da jetzt Landschaftsbeschreibung und Harmonie
herrscht.
Also er ist ruhiger auch dabei. Es hat so nichts mit diesem Thriller, wo das Blut fließt, da fließt auch Blut. Aber man berauscht sich nicht, sondern man sieht, was das auch bedeutet für die Leute, die da leben und für die Alltag auch mit Gewalt sich immer verbindet.
Ja, aber man muss überlegen, auch in der Wüste läufst du in die falsche Richtung, bist du eh tot. Also das ist nicht so wie in der Stadt, wo man immer irgendwie behütet ist, weil an der nächsten Ecke steht entweder ein Kiosk oder ein Polizist, sondern in der Wüste bist du dir selbst völlig überantwortet. Und deswegen ist die Gewalt, die auch da in dieser Weite schlummert, also wenn man überlegt, wie der sich dann auf die Suche nach dem Mädchen begibt und dann mitten in diesen Schneesturm hinausläuft und im Grunde dem Tode zu Tode verurteilt ist. Ja,
mit dem Pferd, das ist eine starke Szene, diese Suchszene. Das ist, und auch, überhaupt auch die nächtliche Wüste bringt er ganz toll rüber. Und es gibt ein Joseph Conrad-Zitat, allerdings über die See, aber das ist auch völlig auf die Wüste anwendbar. Auf See erweist sich die Seele eines Mannes. Also was ihn treibt, das Gute oder das Böse. Auch die Waffen, das wird oft thematisiert. Wer eine Waffe hat oder wenn eine Waffe wo rumliegt, dann wird sie auch benutzt. Also dieser amerikanische Waffenkult, der irgendwie schon, der wird nicht richtig angegriffen, aber er wird hinterfragt die ganze Zeit. Und diese ganzen Gewaltzusammenhänge, dafür findet er wirklich richtig gute Bilder. Bis hin zu so Sachen, die mich auch beeindruckt haben, diese Klapperschlangen in den Autoreifen. Wow!
Ja, es ist nicht so, dass das Gewalt irgendwie jetzt Action ist und um der Gewalt hin beschrieben wird, sondern es ist eher so, dass man ein poetisches Nachdenken darüber hat, was macht jetzt die Einsamkeit mit mir, werde ich so verroht, dass ich meine Schutzlosigkeit zu schützen versuche, indem ich zur Gewalt greife. Weil es sind ja die unterschiedlichsten Schicksale. Wir haben eine Frau, die völlig durchgeknallt ist, die im Kino sitzt und einen im Grunde Liebhaber hat, der sie beschützt mit einer Flinte, wo man dann denkt, okay, der schießt sowieso alles nieder.
Ja.
Es ist also nie eine Action wie bei einem Banküberfall oder bei einer Erpressung oder bei einem Kidnapping, die Geld einbringen soll, sondern die einfach nur immer das eigene Überleben zu retten versucht.
Ja, die Waffe ist fast wie eine Art Schutzschirm. Also ja. wenn ich an den ersten Besuch beim Arzt, als er zu diesem Arzt, diesem Trailer geht, um einem Gefallen zu bitten, jemandem zu helfen. Und selbstredend kommt er mit der Waffe raus. Deutlich, oder es wird auch deutlich, er schafft das wirklich einzufangen, nicht wahr, warum dieser Typ da so steht. Das dauert eine Weile, man muss das Buch dann auch durchlesen, aber am Ende sind die Charaktere mit ihren angerissenen Lebensentwürfen, auch mit ihren Verletzungen, alle in sich auch stimmig. Und das ist auch eine Leistung, die er sehr konsequent durchhält.
Wobei dann auch zu überlegen ist, wir fragen uns immer, wieso in Amerika dieser Waffenbesitz so tief verwurzelt ist. Also natürlich sind nicht alle Amerikaner in der Wüste und müssen sich schützen oder so. Aber die Waffe gehört da dazu, zur eigenen Familie, zur eigenen Darstellung, aber auch zu dem Gefühl, dass man sich irgendwie in dieser Weite dieses riesengroßen Landes immer schützen will.
Einmal heißt es, jeder bringt seine Probleme in die Wüste mit.
Und jeder sucht eine Lösung, womöglich, und findet eine andere, als die er sich erhofft hat.
Ja, absolut. Ja.
Ja, oder für ihn ist der Rückzug die Lösung und jede Störung soll möglichst vermieden werden. Hier sind die Leute ja alle und letztlich dort gelandet, weil sie eine Geschichte vorher gehabt haben, die dann auch teilweise klar, teilweise ein bisschen angedeutet nur, aber immer auch erzählt wird und dann auch Handlungen plausibel macht. Und das, ja, das sind alles Figuren, bei denen Gewalt eine Rolle gespielt hat. Das heißt, ob ich jetzt diese verrückte, durchgeknallte Frau, ob ich die Kinder, um die es geht, nehme. Es gibt eigentlich wenige Figuren, mir fällt nur die Frau mit dem Pferd ein, wo sozusagen keine Verletzungen erkennbar sind, sondern die offensichtlich wirklich die gute Frau, die sich dort kümmern.
Ich habe ein Interview gelesen mit Anderson vom Poison Pen Bookstore, der ist in Arizona, in Scottsdale. Da erzählt Anderson, weil er gefragt wird, was das mit den Kindern, warum er Kinderschicksale in diesem Buch hat. Da erzählt Anderson, dass er selber als Kind, als Junge ausgesetzt worden ist von seinem Vater, zusammen mit seiner älteren Schwester. Der war ein Waisenkind quasi, der ist als Waisenkind aufgewachsen, der Anderson. Also der hat eine Ahnung, was mit Leuten geschieht, und es wird ja auch irgendwann gibt's auch so eine Passage, wie man sich in sich selber zurückzieht, wenn man verletzt worden ist, ja? Also und all diese Leute haben eine Schale oder mehrere Schalen, und dieser Ben, diese Hauptfigur, der blättert diese Schalen auf bei den Leuten, was sich hinter der harten Schale an Schicksal oder an Herz oder an Schuld versteckt.
Und er ist ja selber auch Waisenkind, also wie wir dann im Laufe des Romans erfahren. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, wenn man über die Wüste spricht und über die Welt, in der der Trucker Ben lebt, ist, Utah ist Mormonenland. Mhm. Und das prägt natürlich auch, und das kommt auch vor. Also wenn der einzige Trooper, der dort überhaupt gelegentlich mal auftaucht, bei einem Unfall muss man auch schon mal einen Tag warten, bis überhaupt Polizei oder Rettungshubschrauber kommen. Das ist auch, als wenn man so will, Rahmen dieser Mormonenwelt. Und die ist ihm fremd, die ist aber auch dem Leser gelegentlich fremd. Und ich fand es ganz faszinierend, wie er mit ein paar wenigen Zeichnungen das dann doch angesprochen hat auch und dadurch auch die gesamte Stimmung mitbestimmt hat. Also ja. Das ist eben nicht nur Wüste und Lonely Cowboy, sondern es gibt auch ein ganz, ganz klares Setting, was vielleicht jetzt nicht typisch amerikanisch ist, aber für einen bestimmten amerikanischen Lebensstil dann doch steht und offensichtlich viel stärker ist, als ein deutscher Leser sich das vorstellen kann.
Ja, ja.
Einige meiner Lieblingsfiguren sind ja diese drei Mexikanerinnen.
Ja, der Imbissstand.
Das sind die, die das Essen verkaufen, eigentlich dann nicht verkaufen dürfen und immer von Standort zu Standort ziehen. Und dann die Ben sich dann wendet, weil er hofft, dass sie den kleinen Juan findet. Diese Figurenzeichnung, selbst im kleinsten Detail, meine Nebenfiguren, ist einfach hervorragend gemacht bei ihm.
Ja. Und wie auch wie zu diesen drei Mexikanerinnen auch die Drax zum Essen fassen kommen mit rassistischen Aufklebern dran. Und da geht es in dem Moment, geht es aber nicht um Rassismus, da geht es um gutes Essen. Ja, die sind ein bisschen wie ein griechischer Chor von Ferne, diese drei schwarzen Frauen. Ich habe auch einen Booktrailer gesehen, einen amerikanischen, da sind diese drei Frauen sind da zu sehen, sehr witzig. Überhaupt, also man könnte viele Kurzfilme machen mit diesen Figuren. Das ist einfach eine ganz klasse Sammlung, die er dazu an seinem Highway hat.
Also sie sind ja in gewisser Weise, orchestrieren sie ja auch teilweise die Handlung mit, tauchen an Orten auf oder wo sie vielleicht gar nicht da waren und gleichzeitig sind sie, sie wissen mehr. Es hat fast was, wenn man so will, Nornenhaftes, die wie im Hintergrund mitwirken, ohne dass es kitschig wird. Sie bleiben dabei wirklich lebendige Figuren, die auch alle drei in ihren Gegensätzen sehr, teilweise auch humorvoll, das sollte man auch nicht vergessen. Er hat bei allem Talent, nüchtern und präzise zu schreiben, er hat schon so einen Sinn für
Absurden Humor, also
absurden
wirklich.
Humor trifft, glaube ich, ja. Eine Stärke, die immer wieder durchschimmert. Also mit diesem Schenkelklopfhumor hat das gar nichts zu tun, sondern es ist aus der Situation heraus tatsächlich, wenn man so will, eine Lakonie, die dann durchkommt.
Ja, und, das ist realistischer Humor. Also ich sehe da auch Beckett-Figuren oder Buster Keaton-Figuren sozusagen, ja, und eine Stoik. Kaum jemand ist ein Jammerlappen, die halten alle was aus. Ja? Also da kriegt man richtig ordentliche Pakete an Schicksal serviert.
So, jetzt haben wir den weiten Bogen von der Reiseliteratur hin bis zum Stummfilm geschafft. Ich glaube, das war's für heute. Den nächsten Talk Noir gibt es in 4 Wochen. Ich bedanke mich bei Carsten Wernes und bei Alf Meyer. In Corona-Zeiten war dieses Gespräch nur über Videounterhaltung möglich und deswegen vielleicht ab und zu mal etwas zerhackt. Aber nicht desto weniger hat es mich gefreut, mit euch zu sprechen.
Ich auch.